Es gibt nichts Begeisternderes und Schöneres, als zu erleben, wie der lebendige Gott in dein Leben, in mein Leben hineinwirkt. Und ich heiße dich nochmal ganz herzlich willkommen, auch wenn du oder wenn sie heute zum ersten Mal hier in unserer Mitte sind und sagen, ach, das ist ja toll, mal in so einem Gottesdienst zu sein. Das ist noch nicht alles. Gott möchte heute an ihrem Leben, an unserem Leben etwas tun, auch bei Ihnen zu Hause, bei dir zu Hause. Super, dass du mit dabei bist, super, dass du eingeschaltet hast, und wir feiern die Gegenwart Gottes, wir feiern, dass Jesus uns berührt, wir feiern, dass Jesus Wunder tut, auch wenn es erstmal nicht danach aussieht. Und Christian hat es heute schon gesagt, lade Menschen ein dazu, dass sie miterleben können, was der lebendige Gott tut. Wir wollen auch Ostern gerade als einen Moment nutzen, wo sich Menschen einladen lassen, wo Menschen ja eine Gelegenheit auch suchen, vielleicht mit Gott in Verbindung zu treten, und wir bieten eine super Gelegenheit an. Wir starten ab 9 Uhr schon mit dem Frühstück und dann um 10.30 Uhr der Gottesdienst zum Thema lebendig. Was könnte besser zu Ostern passen als lebendig? Und wir sind mittendrin in unserem Jahresthema, was heißt Gottes Kraft und mein Bestes. Wir haben diese beiden Flügel, wir haben Gottes Kraft auf der einen Seite und unser Bestes auf der anderen Seite. Ich werde heute mal wieder so ein bisschen in die Richtung gehen, unser Bestes, wo können wir unser Bestes geben, und nächste Woche dann wieder, wo Gott einfach seine Kraft offenbart. Wir als Gemeinde richten uns nach 5 Werten aus. Ich habe beim letzten Mal schon über einen der Werte gesprochen, und unsere 5 Werte gehen so an diesem Wort Leben entlang. Liebe leben, echt leben, begeistert leben, erleben und nach der Bibel leben. Und heute möchte ich einmal etwas über echt leben sagen. Dazu zählt, authentisch zu sein. Dazu zählt, wahrhaftig zu sein. Dazu zählt, dass wir Verantwortung übernehmen für unser Tun, für das, was wir tun. Dass wir nicht nur sagen, ja, wir lieben uns, sondern auch da, wo wir ins Klo gegriffen haben, da, wo Dinge schiefgelaufen sind, dazu zu stehen und zu sagen, ja, ich weiß, ich habe Fehler. Wir sind echt, weil Gott echt ist. Gott hat uns nicht zu Marionetten gemacht, sondern er hat uns zu echten Menschen gemacht, mit allen guten und mit allen negativen Eigenschaften. Und damit das Thema auch so ein bisschen hängen bleibt, ich habe gedacht, machen wir den Aufruf und das Motto dieser Predigt gleich zu dem Thema Umarme die Wahrheit. Ich glaube, das kann man sich gut merken, umarme die Wahrheit. Und darüber möchte ich heute sprechen und dich mitnehmen mal auf eine Reise der Wahrheit. Und da gibt es einen ganz, ganz weltbewegenden Satz, kann man sagen. Einen Satz, den damals der römische Statthalter Pontius Pilatus gesagt hat, als er dort bei der Verurteilung von Jesus Christus war. Da sagte er diesen Satz, der wirklich um die Welt geht, heute noch: Was ist Wahrheit? Das beschäftigt fast alle Philosophen, es beschäftigt viele Wissenschaftler, es beschäftigt Theologen, es beschäftigt uns als Menschen. In Johannes 18, Vers 38 finden wir das. Diesen Ausspruch, was ist Wahrheit? Ja, im Grunde geht es ganz einfach. Du fragst Tante Google und Tante Google sagt, Wahrheit ist das Übereinstimmen einer Aussage oder einer Behauptung mit der Wirklichkeit. Das heißt, das, was du sagst, ist auch echt da. Es ist wirklich da und es stimmt überein. Es ist eine wahre Aussage. So kannst du das bei Wikipedia nachlesen. Und auch in der Bibel gibt es eine Aussage dazu, was Wahrheit ist. Die Bibel personalisiert sogar die Wahrheit. Sie sagt, die Wahrheit ist nicht nur eine wahre Aussage, die Wahrheit ist eine Person. Nicht irgendeine Person, sondern der Sohn Gottes selber. Und Jesus sagt zu ihm in Johannes 14, Vers 6, und er sagt das auch hier wieder zu gelehrten Leuten, die eigentlich alles wissen müssten, die auf der Suche nach der Wahrheit sind. Und er sagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ich bin der Weg, sagt Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und niemand kommt zum Vater als alleine durch mich. Eine sehr, sehr starke Aussage der Bibel, die sagt, Wahrheit ist nicht nur eine wahre Aussage. Wahrheit ist der Sohn Gottes selber. Wahrheit ist Gott selber. In ihm ist Wahrheit. Und in der Bibel sehen wir das, dass seine Nachfolger sagen, wir haben ihn gesehen, Jesus, voller Gnade und voller Wahrheit. Gott ist auf der einen Seite gnädig, er gibt uns unverdiente Gnade und auf der anderen Seite ist er so wahrheitsliebend und wahrhaftig, dass keine Lüge in ihm ist. So beschreibt es die Bibel. Und die Frage ist, sind wir dann jetzt umgeben von lauter Wahrheit? Ist die Wahrheit allgegenwärtig und wir können quasi gar nicht anders als nur die Wahrheit sagen? Ich glaube, es gäbe die 10 Gebote nicht, wenn eines der Gebote sagt sehr deutlich etwas darüber. Wenn es so wäre, dann bräuchte Gott uns nicht die 10 Gebote zu geben. Aber es gibt ein Gebot, das heißt, du sollst nicht lügen. Vor kurzem war ich mit Anja und Chris zusammen, die werden bald heiraten. Es ist ja immer schön, wenn wir auch Hochzeiten erleben und so in diesen Vorbereitungen, in den Ehevorbereitungsgesprächen kamen wir auf ein Thema, wo wir beide so oder alle den Kopf geschüttelt haben und gesagt haben, wie kann das denn sein, dass Menschen sowas glauben? Hast du schon mal von Flat Earthern gehört? Von Menschen, die glauben, die Erde ist eine Scheibe. Ich meine, das ist ja nicht neu. Das wurde ja lange geglaubt. Nun, inzwischen mit Satelliten und den Möglichkeiten, zum Mond zu fliegen und vom Flugzeug runterzuschauen und mit allen technischen Hilfsmitteln ist man dann doch so langsam darauf gekommen, dass Planeten und auch Sterne oder Sonnen alle rund sind. Ja, also das ist überall so. Sie sind echt rund. Du kannst um den Mond herumfliegen und du kannst auch um die Erde herumfliegen. Und die meisten Menschen finden das auch gut oder beziehungsweise nehmen das einfach so hin und sagen, ja, so ist das. Nicht die Flat Earther. Die haben so, so viele Dinge, wo sie sagen, das ist alles gelogen, das sind alles falsche Bilder, das sind Dinge, die sind alle nur gefaked. Und dann gibt es die Leute, die an Chemtrails glauben, das sind diese Streifen am Himmel von den Flugzeugen. Jemand, der so ein bisschen sich mit Chemie und Physik auskennt, weiß, das sind einfach, ist kondensiertes Wasser und natürlich sind auch noch gewisse andere Abgase mit dabei, aber sie glauben, das sind versprühte Chemikalien, die der Welt schaden sollen. Und so findest du eine Fülle von Aussagen und von Glaubensrichtungen, wo du dich fragst, wie können Menschen sowas glauben? Und das Internet ist auch voll mit Aussagen, die einfach abenteuerlich sind, aber die dann geteilt und gepostet werden. Ich habe hier einfach mal als Quelle angegeben, irgendwo im Internet. Afghane frisst Rentnerin, Flüchtling verspeist Kinder, Juden verspeisen ihre Kinder. Das wurde lange auch in Deutschland im Dritten Reich so propagiert und deswegen wurden Juden gehasst. Und nicht ganz so brachial sind dann solche Meldungen, trinkt die Käsmann jetzt wieder. Und das wird geteilt und du findest das im Internet und so viele andere Dinge. Und interessant ist, was hier beisteht, daran beteiligen sich nicht nur Menschen, die Gott nicht kennen, sondern auch die Christen sind mitten dabei, über Flüchtlinge zu hetzen, über Menschen zu hetzen, über politische Parteien zu hetzen, über Personen des öffentlichen Lebens zu hetzen und ihren Senf und ihre Meinung damit weiterzugeben. Und auch Präsidenten nehmen es ja nicht immer so sehr mit der Wahrheit. Was ich euch einfach so mitgeben möchte. Albert Einstein hat schon gesagt, glauben Sie nicht alles, was im Internet steht. Tja, das Ding ist gut, ne? Ich finde es auch gut. Fake News and Laughen. Jawohl. Ja, die 133 Lügen des Donald Trump, ich weiß nicht, wie viele jetzt sind, aber zumindest sind es die, die die Washington Post einige Tage nach seinem Amt aufgedeckt hat. Und ja, es ist halt so, es ist nicht so einfach. Wir wissen gar nicht, was davon ist jetzt wirklich gelogen, was davon ist die Wahrheit, was ist die Halbwahrheit. Zu uns kommen nur die Dinge, die die Medien uns mitteilen. Niemand ist bei uns im näheren Umkreis von Donald Trump. Wir wissen nicht, was ist wirklich Lüge. Ja, natürlich, du hast vielleicht das ein oder andere Interview gesehen und du kannst sagen, das hat er damals gesagt, das macht er heute. Da hast du einen direkten Vergleich, aber bei diesen ganzen 133 Dingen wissen wir es nicht. Und es ist so schwer, die Wahrheit zu prüfen, und allzu schnell sind wir dabei, Menschen zu verurteilen, sie in eine Ecke zu schieben und zu sagen, das ist ein Lügner, das ist ein Wahrhaftiger, das ist ein Guter, das ist ein Böser, und das geht ganz, ganz, ganz schnell. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir geht das so. Ich habe nicht viele Sympathien gehegt für diesen Mann und ich muss mich wirklich danach ausstrecken und sagen, die Bibel sagt, wir sollen für jede Obrigkeit beten, egal ob sie gut oder ob sie schlecht sind. Lass uns für diesen Mann beten. Lass uns für unsere Bundeskanzlerin beten. Lass uns für die Stadtparlamente, die Landesparlamente beten. Lass uns dafür beten, dass Gott ihnen gnädig ist. Welche Auswirkungen haben Lügen? Ich möchte damit einmal starten. Und meine erste Frage an euch ist, wer war alles gut in Mathe? Darf ich mal eure Hände sehen? Also ich war selber ganz gut in Mathe. Und was ist mit dem Rest? Wie kommt ihr durchs Leben? Waren jetzt nicht so viele, ne? Das waren so 20% vielleicht, die sich gemeldet haben. Und wie kommt ihr durchs Leben? Also, ich habe mal eine Rechenaufgabe mitgebracht und mal sehen, ob auch die lösen können, die nicht so gut in Mathe sind. Was kommt raus? 4. Hey, ihr seid gut. 4. 2 + 2 = 4. Gibt es andere Meinungen hier im Raum? Ich sehe im Moment keine, aber offensichtlich wird das diskutiert. Offensichtlich sollte man darüber nachdenken, ob nicht 2 + 2 auch 5 sein könnte. Das ist heute gang und gäbe. Man stellt einfach eine alternative Fakten neben das eine und sagt, ja, aber mein 2 + 2 = 5. Ja, wenn wir das lange genug behaupten, dann fangen auch Menschen an, das zu glauben und auch weiterzugeben. Das ist eine weit verbreitete Technik, zu sagen, 2 + 2 = nicht 4, sondern 5. Und das hat ja Konsequenzen, das hat ja Folgen. Wenn du jetzt an der Kasse bist und du kaufst 2 Artikel für jeweils 2 Euro und dann zahlst du halt statt 4 Euro 5 Euro. Ne? Ich meine, das ist dann eben Pech. Das ist dann dein Problem, wenn du das glaubst, wenn das so wäre, dann zahlst du eben 5 Euro. Das ist auch so mit dem Älterwerden dann. Diese Menschen, die das glauben, werden tatsächlich dann etwas älter als andere, zumindest auf dem Papier. Ne? Ich meine, wenn du die Jahre mal so zusammenzählst, da kommst du dann auf höhere Jahreszahlen, als ich das kommen würde mit meinen 2 + 2 = 4. Wenn du dich bei der Planung deines Hauses verrechnet hast, wenn dann so ein Rechenfehler auftritt, dann hat das ja auch Konsequenzen. Wir haben hier auch in diesem Haus Planungsfehler gehabt. Ich erinnere mich noch, wie wir oben auf dem Dach eine ganze Mauer wieder wegstemmen mussten, weil das falsch war, falsch ausgerechnet. Das hatte Konsequenzen. Wenn wir hier in der oberen Wohnung nicht eine Deckenhöhe von, na sagen wir, 30, 40 Zentimeter gewollt hätten, dann mussten wir das wieder abreißen, denn sonst hätten wir das Dach oben nicht bauen können. Rechenfehler und Planungsfehler sind nachteilig, aber verschmerzbar. Schlimm wird es dann, wenn es an die Statik geht. Wir wundern uns ja, dass Brücken einstürzen, dass Gebäude einstürzen. Wenn du lang genug falsch rechnest und diese Lüge eingebaut ist in ein Gebäude, dann stürzt dieses Gebäude irgendwann ein. Irgendwann ist es vorbei mit dem 2 + 2 = 5. Dann wird es offenbar, dass es eben doch 4 war. Und wir wundern uns ja manchmal, dass Satelliten, die mit viel Aufwand ins All geschossen wurden, dann so mit voller Wucht zum Beispiel auf den Mars knallen. Das ist ja neulich passiert, ich glaube vor einem Jahr etwa. Problem war ein Rechenfehler. Das Ding hat nicht rechtzeitig gebremst und hat gedacht, ich bin noch höher. Und wenn du dann mal so diese lange Strecke siehst und lange genug 2 plus 2 gleich 5 rechnest, dann macht das irgendwann mal etwas mit dir. Du musst es nur lang genug glauben, dann kann diese Annahme, diese Wahrheit sogar tödlich werden für dich. Diese Lüge, die ja keine Wahrheit ist, sondern ein alternatives Faktum, ja, das irgendjemand gesagt hat. Das kann tödlich werden. Eine Mondlandung kann tödlich enden, wenn ein Rechenfehler im Spiel ist. Und das Festhalten an einer Lüge auf lange Strecken ist immer tödlich, bringt uns immer um. Ein aktuelles Beispiel sehen wir aus diesem jungen Mann, der in Herne diese zwei Menschen umgebracht hat. So wie ich das richtig interpretiert habe, war sein Motiv, sein Internet funktionierte nicht mehr. Und sofort setzte ein Lügengebilde in seinem Leben ein, das nicht in diesem Moment entstanden ist, sondern das sicherlich schon lange in seinem Leben war, das schon lange angefangen hat und gesagt hat, wenn ich mich oder andere umbringe, dann geht's mir besser. Und diese Lüge ist tödlich. In diesem Falle war sie nicht für ihn tödlich, sondern für zwei unschuldige Menschen. Was sagt Gott zu Lüge und Wahrheit? Gott kennt unsere Situation und er weiß, dass die Lüge oft gleichberechtigt neben der Wahrheit steht und wir sie oft gar nicht so gut unterscheiden können, weil sie so schön angestrichen ist, die Lüge, weil sie so vielleicht so propagiert wird und es schwierig ist, sich auch der Wahrheit zu nähern und zur Wahrheit zu stehen. Aber es ist nicht gleichberechtigt. Es ist auch nicht Placebo, Lüge ist auch nicht Placebo neben der Wahrheit, dem Wirkstoff, sondern Lüge ist eine zerstörerische Zeitbombe, ist Gift, ist eine Giftpille neben dem Guten, neben dem Heilsamen. Das ist das, was überall dazwischen liegt und was vergiftend wirkt. Und deswegen, genau deswegen hat Gott uns die Wahrheit geschickt. Er weiß, überall liegt Lüge. Allzu schnell sind wir überrumpelt von falschen Annahmen und er hat uns die Wahrheit geschickt in der Person Jesu Christi. Und die Bibel gibt uns ganz klare Fakten zum Thema Lüge und zum Thema Wahrheit. Und diese zwei Punkte möchte ich eingehen in meiner Predigt und uns da ein bisschen helfen. Und auch sagen, wo können wir da unser Bestes geben? Wo können wir die Wahrheit umarmen? Wo kannst du in deinem Umfeld etwas tun für die Wahrheit, indem du Jesus umarmst, indem du die Wahrheit umarmst? Die Bibel sagt uns ganz klar, Lüge zerstört und sie hat eine Quelle, nämlich Satan. Die Lüge kommt immer von dem ewigen Lügner und Zerstörer und Verführer und sie ist oft nicht so plump wie dieses 2 plus 2 gleich 5, sondern sie ist manchmal so verführerisch und so schön angestrichen, dass wir ihr nur allzu gerne glauben wollen. Und die Bibel sagt, die Wahrheit macht uns frei. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und die Wahrheit führt zum Vater. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Bibel warnt uns unentwegt vor Lüge und vor falschen Aussagen. Sie sagt, der Teufel ist ein Lügner von Anfang an. Ein Heuchler hat nichts Gutes zu erwarten und wer Lügen verbreitet, stürzt ins Unglück, sagt uns Sprüche 17, Vers 20. Wenn ich oder wenn du zu denen gehörst, die Lügen verbreiten, stürzt du dich und auch die anderen, die deine Lügen hören, ins Unglück. Und die Lügen haben eine Quelle, sagt die Bibel, nämlich, lesen wir in Johannes 8, Vers 44, der Teufel, war von Anfang an ein Mörder. Mörder haben nie was Gutes im Schild, sondern sie wollen Leben auslöschen. Er stand nie auf dem Boden der Wahrheit, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Das ist ja ein Problem, ja? Du kannst keine Wahrheit herauslassen, wenn keine Wahrheit drin ist. Wir müssen ja die Wahrheit erkennen. Die Wahrheit musst du sehen, damit du sie leben und herauslassen kannst. Und wenn er lügt, dann redet er so, wie es seinem ureigensten Wesen entspricht. Denn er ist ein Lügner und er ist der Vater der Lüge. Und dieser Vater der Lüge, die Bibel nennt ihn Satan, den Teufel, den Widersacher Gottes, der sendet Menschen aus, die seine Lügen verbreiten. Und Jesus warnt uns eindringlich vor diesen Menschen und er bezeichnet sie als falsche Propheten oder falsche Lehrer. Ein Bibelwort finden wir in Matthäus 24, Vers 11. Da heißt es, falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele in die Irre führen. Das ist immer die Aufgabe von Lügnern, Menschen in die Irre zu führen, sie an eine falsche Stelle zu führen. Das ist wie ein Navigationssystem, das nicht mehr verbunden ist mit den Satelliten, mit der Wahrheit. Ja, ich habe ein Handy, was leider einen schlechten Empfang hat. Und dann bist du in Köln mittendrin und du siehst, ja, jetzt rechts abbiegen. Und dann stellst du fest, ups, das war schon vor 40 Metern. Ich bin vorbei. Und dann in Köln Einbahnstraßen hin und her. Ja, das erlebst du dann. Du kommst, das Ding hat gelogen. Warum hat es gelogen? Weil es nicht mehr verbunden war mit der Wahrheit, weil es nicht mehr verbunden war mit dem absoluten Punkt, ja, der durch ein GPS-Signal oder mehrere Satelliten genau gemacht wird. Du brauchst mindestens 3 Satelliten, damit du den absoluten Punkt hast. Und deswegen nutze ich ungern mein Handy zum Navigieren, weil mich das oft im Stich lässt. Ich habe Erfahrung gemacht, das Ding lügt. Und genau das... Genau das passiert, wenn wir der Lüge glauben. Wir werden an einen falschen Ort geführt, eventuell sogar an einen Ort, wo Mord und Elend wartet. Und da sind nicht nur die geistlichen Verführer, sondern da sind auch die Medien, die auftreten wie falsche Propheten, die ständig etwas von sich geben. Und das klingt alles so gut. Und die Frage ist auch, was glaubst du davon? Womit füllst du dich? Das wird eine der Kernfragen auch sein, dieser heutigen Predigt. Womit füllst du dich? Was ist die Grundlage deiner Überzeugung, deines Glaubens, dein Input, den du bekommst? Wie arbeiten falsche Propheten? Sie nehmen etwas, reißen das aus dem Kontext, stellen dann eine Behauptung auf und dann haben sie einen neuen Kontext. Und ich habe am Freitag etwas sehr, sehr Gutes, was sehr Lustiges gesehen. Wir dürfen jetzt noch mal 3 Minuten lachen. Und ich darf Silas bitten, dass er das mal kurz einblendet. Also besser kann ich es auch nicht sagen.
Genau. Ich erkläre jetzt den Unterschied zwischen Aufklärern und Fanatikern. Aufklärer gehen folgendermaßen an die Welt heran. Erst gucken sie sich die Fakten an und dann erzählen sie dementsprechend die Geschichte. Fanatiker machen es genau umgekehrt. Sie denken sich erst die Geschichte aus und passen dann alle Fakten der Geschichte an. Das sind die berühmten alternativen Fakten. Gucken wir uns das jetzt in einem konkreten Beispiel an. Der Aufklärer sieht einen Menschen und stellt fest, der Mensch besteht aus unterschiedlichen Eigenschaften. Er hat zum Beispiel Erfahrung, Religion, politische Einstellung, psychische Gesundheit, soziales Umfeld, eine Nationalität. Klar, ein Mensch besteht aus unterschiedlichen Facetten. Dann kommt der Fanatiker und sagt, nee, er ist ein Moslem. Das ist ein erstes gutes Beispiel, wie Fanatiker aus einer komplexen Situation eine einfache machen. Gucken wir uns das nächste Beispiel an. Das Phänomen wachsende soziale Ungleichheit. In den meisten Gesellschaften in Westeuropa geht die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander. Woran liegt das? Es liegt zum Beispiel an einem sehr ungerechten Erbrecht, an Maschinen, die den Menschen die Arbeitsplätze wegnehmen, Lohnkosten, die in anderen Weltregionen niedriger sind, Landflucht, alternder Gesellschaft und der Finanzkrise von 2008. Als lösungsorientierter Mensch kann man sagen, wir versuchen an einer dieser Schrauben zu drehen und dann kommt ein Fanatiker und sagt, ja oder Ausländer raus. Und das ist faszinierend, weil das da gar nicht vorkommt. Das ist eine kreative Leistung. Gucken wir uns jetzt noch das dritte Beispiel an. In Europa wurde in den letzten letzten Jahren darüber diskutiert, wie man Amokläufe und Anschläge verhindern kann. Auch hier gucken wir uns einfach mal kurz an, wer waren diese Attentäter? Die hatten in den allermeisten Fällen folgende Eigenschaften. Das waren Männer, die psychisch krank waren, Außenseiter, Rassisten, Mörder unter 50. Wie kann man jetzt Attentate künftig verhindern? Zum Beispiel, indem man alle Männer unter 50 einfach ins Gefängnis wirft. Wäre eine radikale Maßnahme, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es danach noch Anschläge gibt, ist sehr gering. Okay, gehen wir es nochmal vernünftig durch. Männer unter 50, Mörder, Rassisten, Außenseiter wird es wohl immer geben. Bei den psychisch Kranken könnte man konstruktiv ansetzen und sagen, wir versuchen die Versorgung von psychisch Kranken zu verbessern. Und da haben dann die Populisten in ganz Europa gesagt, ja, oder wir verbieten einfach Burkas. Das ist ja ein sehr vernünftiger Vorschlag, weil man genau weiß, wenn man Stoff im Gesicht hat, dann... Okay, das verstehe ich auch nicht.
Ja, das ist natürlich, ich finde es gut gemacht, besser kann man kaum erklären, wie Verführer arbeiten. Das ist genau die Masche. Und Tausende und Millionen von Menschen jubeln diesem nach oder sagen, ja, genau das müssen wir tun und das ist das Problem. Darin ist unser Problem. Und das ist genau das, was dann auch in der Lüge drin liegt, dass es Menschen in die falsche Richtung führt. Nichts davon löst die Probleme, sondern im Gegenteil, es verschärft die Probleme und macht die Welt noch schwieriger. Und ja, wenn wir uns aber der Wahrheit zuwenden, dann erleben wir, dass Wahrheit befreit und Wahrheit zu Gott führt. Das Wort Gottes sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Johannes 8, Vers 32. Es gab einen Moment in meinem Leben, wo ich ein Stück Wahrheit erkannt habe. Wahrheit erkannt habe, dass ich nicht gut bin, auch wenn ich christlich aufgewachsen bin, sondern dass ich erlösungsbedürftig bin. Bis dahin habe ich fest geglaubt, felsenfest. Ich bin gut genug. Gott kann mit mir zufrieden sein. Mein Leben ist so klasse, dass Gott mir auf die Schulter klopft, wenn er mir begegnet und sagt, hey Michael, du bist ein starker Kerl, du bist super, du machst alles richtig. Und mit 12 Jahren habe ich erkannt, Gott kann mir nicht auf die Schulter klopfen, weil ich viel zu weit weg bin von ihm, weil meine Schuld und meine Sünde mich trennt von ihm. Und bis dahin habe ich mit einer Lüge, mit einer falschen Auffassung gelebt. Aber in dem Moment, in dieser Predigt, hat Gott mir die Wahrheit gezeigt. Und jetzt muss ich entscheiden, wem glaube ich? Und in mir war diese Stimme, ja, so schlecht bist du doch nicht. Was sollen jetzt die anderen denken, wenn du nach vorne gehst und dein Leben Jesus gibst, wenn du bekennst, dass du schuldig bist? Aber es gibt nur einen Weg zum Vater. Es gibt nur einen Weg zu Gott. Und die Bibel sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Jesus selber ist die Wahrheit. Und wenn Gott ein Stück Wahrheit in uns offenbart, dann macht er das durch zum Beispiel so eine Predigt oder durch sein Wort oder durch einen Traum, den er dir gibt oder durch irgendeinen Moment, wo du erkennst, hey, Gott ist real und Gott redet zu mir. Und dann offenbart er ein Stück Wahrheit. Wahrscheinlich etwas, was entgegen deiner bisherigen Auffassung steht. Vielleicht etwas, was sogar entgegen dem Denkbaren oder dem Möglichen steht, wo wir dann erkennen können, Gott, du kannst mehr. Wir haben eben dieses Lied gesungen, Gott, du bist größer. Gott, du bist stärker. Du bist über alles. Dein Name ist über allen anderen. Und während dieser Zeit haben wir mit Kranken gebetet, als wir dieses Lied gesungen haben. Auch mit Kranken, die schwere Krankheiten haben. Und wenn Gott etwas offenbart in dir, von seiner Größe, von seinen Möglichkeiten, dann können wir darüber hinwegsehen. Dann schauen wir mal über die Sache hinüber. Oder es ist wie so ein Helikopter, der uns hochhebt und uns mal Gottes Perspektive offenbart. Und das Wort Gottes ist ewig, es ist wahr und es ist ein Wegweiser. Die Bibel selber sagt uns, dein Wort ist das Licht, was mir den Weg weist. Gottes Herz dreht sich immer um Menschen. Gott möchte immer durch die Wahrheit etwas Wohltuendes in deinem Leben tun. Er möchte, dass du dich um die Wahrheit drehst, dass du dich um Jesus drehst und dass du anfängst, Jesus zu umarmen, die Wahrheit zu umarmen. Auch wenn diese Wahrheit manchmal schwierig ist, wenn diese Wahrheit vielleicht bedeutet, umzukehren, wenn diese Wahrheit bedeutet, aufzuhören mit manchen Lügen, mit manchen Dingen, die in deinem und in meinem Leben sind. Und ich möchte uns zum Schluss aufrufen und einfach diesen Punkt der Wahrheit jetzt in den Mittelpunkt stellen. Wo sind in deinem Leben Lebenslügen? Wir können nicht den amerikanischen Präsidenten dazu bewegen, die Wahrheit zu sagen oder irgendeinen anderen. Aber du kannst in deinem Umfeld etwas tun. Wir können das Beste geben als Gemeinde. Wir können diesen Wert echt leben, wirklich leben. Wir können annehmen, dass die Bibel sagt und das wirklich als wahr annehmen, die Gemeinde ist eine Säule, ein Zentrum der Wahrheit. Wir, die Gemeinde von Jesus Christus, sind die, die in diesen dunklen Tagen das Licht anmachen. Wir sind die, die die Wahrheit weitergeben. Wir sind die, die selber in unserem Umfeld die Wahrheit leben und die Lüge ablegen. Die Bibel sagt, legt die Lüge ab und redet miteinander die Wahrheit. Und es gibt so viele Lebenslügen. Die größte Lebenslüge, die du und ich vielleicht glauben, ist, ich bin nicht gut genug. Wer hat dir das eingeredet? Es gibt so viele Stimmen, die auf uns einreden. Die Bibel sagt nichts davon, dass du nicht gut genug bist. Sie sagt, wir sind erlösungsbedürftig. Aber sie sagt uns auch, dass Christus gut genug ist, um unsere Schuld und unsere Sünde zu vergeben und uns reinzuwaschen von allem, was uns trennt von Gott. Ich werde es nie schaffen. Vielleicht ist auch diese Lebenslüge in dir drin. Ich werde mein Abi nicht schaffen. Ich werde mein Studium nicht schaffen. Ich werde es nicht schaffen, meine Ehe zu Ende zu bringen. Ich werde es nicht schaffen, meinen Job zu Ende zu bringen oder was auch immer, wo auch immer du drin steckst. Frauen kämpfen oft mit dieser Lebenslüge. Ich bin hässlich, ich bin nicht schön, ich bin nichts wert. Vielleicht kämpfst du als Vater, als Mann mit dieser Lüge. Ich werde nie ein guter Vater, ich werde nie genug sein. Oder vielleicht kämpfen wir auch als Gemeinde damit, dass wir glauben, wir werden es nicht schaffen, unsere Stadt Langenfeld und unsere Umgebung zu erreichen, weil wir doch zu schwach sind. Welch eine Lüge gibt der Teufel in das Leben von Menschen und Gott möchte Wahrheit hineingeben. Vielleicht ist aber auch die Lüge in dir, dass du sagst, ich bin gut genug, so wie ich das gedacht habe. Ich bin gut, ja, super. Ich gebe meinen Zehnten, ich komme fast regelmäßig und bring keinen um. Hey, auch unsere Gemeinde ist nicht gut genug, so wie sie ist. Vielleicht denken wir immer, ja, das reicht doch. Jesus sagt, ich möchte, dass ihr Frucht bringt. Dass ihr immer mehr Frucht bringt und eure Frucht Bestand hat. Das ist der Anspruch Gottes. Und nicht, ja, jetzt reicht's mal langsam. Sondern Gott möchte sein Werk tun und seine Wahrheit zeigen. Und vielleicht ist da so viel Selbstzufriedenheit. Selbstzufriedenheit und Unglaube, das sind die zwei Dinge, die uns abhalten, die Wahrheit anzunehmen. Der Unglaube, der hat einfach nicht den Mut zuzugreifen. Und die Selbstzufriedenheit hat gar nicht den Wunsch, schaut gar nicht hin, bei der Wahrheit zuzugreifen. Und wenn du heute denkst, wenn ich nur so wäre oder wenn ich nur diese Gaben hätte, oder wenn nur das und das in meinem Leben wäre. Oder vielleicht überlegst du auch, ach, wenn ich doch in einer anderen Gemeinde wäre, da wäre alles besser. Wenn wir doch einen anderen Pastor hätten oder andere Älteste oder andere dieses oder anderes jenes, Vielleicht, wenn ich einen anderen Mann hätte, dann, eine andere Frau hätte, dann könnte ich Gott dienen. Welche Lügen tragen wir mit uns rum? Und ein Teil von diesen Dingen, die ich sage, habe ich selber geglaubt. Glaube ich heute selber noch in Teilen? Oder ich bin mit Menschen im Gespräch und höre alle diese Dinge. Alles, was ich heute sage, ist authentisch. Das kommt aus dem Herzen von Menschen. Wenn ich doch nur andere Begabungen, andere finanzielle Möglichkeiten hätte, dann. Und ich frage dich, wer darf tief in deine Seele sprechen? Ist es der Teufel mit seinen Lügen? Sind es die Medien mit ihren Dingen? Man kann das ausschalten. Es gibt einen Ausknopf, sowohl beim Teufel, bei dem, was er sagt. Die Bibel sagt, widersteht dem Teufel, dann flieht er von euch. Und es gibt einen Ausknopf am Computer, am Handy, am Fernseher. Und du musst dir nicht alles anhören. Hör dir doch mal an, was Gott über dich sagt. Gott sagt, du bist wunderbar gemacht. David erkennt das und er sagt, ich erkenne, wie groß du bist und wie wunderbar du bist, wie groß deine Werke sind. Der Apostel Paulus hat erkannt, dass weder Hohes noch Tiefes, weder das, was heute ist, noch das, was morgen sein wird, uns trennen kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Und schon im Alten Testament lesen wir, ich glaube bei Jesaja, wenn unsere Schuld auch blutrot ist, so soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn du etwas aufgibst für Gott, dann wirst du nichts verlieren, sondern die Bibel sagt, strecke dich aus nach Gottes Reich, nach seiner Gerechtigkeit und er wird für dich sorgen. Er wird dir alles andere geben. Und es gibt zwei Dinge, die wir tun können. Heute Morgen kannst du mit deiner Lebenslüge aufräumen, wo du sie erkennst, wo sie so stark ist. Und der zweite Punkt ist, sei ehrlich in deinem Umfeld. Umarme die Wahrheit und geh mit dem, was du umarmt hast, an deinen Arbeitsplatz, in deine Familie, wo immer Gott dich hinsendet. In deiner Familie, in deinem Beruf, in der Gemeinde, im Umgang mit den Medien, was du postest, was du in der WhatsApp-Gruppe schreibst, was du Menschen in einem Telefonat sagst, sei ehrlich. Worte haben eine große Kraft. Und ich möchte dich aufrufen heute Morgen. Wenn du sagst, ich erkenne eine Lebenslüge bei mir, dann hast du heute die Gelegenheit, einfach diese jetzt zu Gott zu bringen. Die musst du nicht zu mir bringen. Ich kann vielleicht auch gar nichts machen an deiner Lebenslüge. Aber Gott kann was dran tun. Er kann dir seine Wahrheit schenken. Und wenn du das spürst, dann darfst du einfach jetzt aufstehen und sagen, da ist was in meinem Leben, das ist eine Lebenslüge und ich will für dich beten. Steh einfach auf und wir wollen beten, wir wollen Gott suchen. Und wenn du sagst, ich bin hier und ich kenne diesen Jesus nicht, ich weiß überhaupt nichts von diesem Umarmen von einem Gott, dann hast du heute die Möglichkeit, diesen Jesus anzunehmen, diesen Jesus einzuladen in dein Leben, die Wahrheit einzuladen in dein Leben und zu sagen, Jesus, rette mich. Das ist das, was ich gebetet habe. Jesus, rette mich von meiner Schuld, von meiner Sünde. Darfst du mit aufstehen? Und ich will auch für dich beten. Und du darfst einfach sagen, Herr, hier bin ich. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für die vielen wunderbaren Impulse, die wir heute empfangen haben. Herr, du hast so deutlich geredet in der Zeit des Lobpreises durch ein Wort, Herr, durch das Video, durch so viele Dinge, Herr, auch durch die Predigt jetzt, Herr. Und ich danke dir, dass du immer ein Ziel hast, uns Gutes zu tun. uns zu retten, Herr. Du suchst das, was verloren ist, und du willst es retten. Herr, rette uns vor unseren Lügen. Rette uns vor unserer Schuld, vor unserer Sünde, von unseren falschen Wegen, oh Gott. Und ich danke dir, dass gerade die, die auch jetzt den Mut haben, aufzustehen, Herr, die sagen, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Ich will, dass die Wahrheit in mein Leben kommt, dass du sie segnest, Herr, auf diesem Weg, dass du sie erfüllst mit Wahrheit und mit Freiheit, die sie noch nie vorher erlebt und erkannt haben. Danke für deine Freiheit und für deine Wahrheit, die mit uns ist, oh Gott. Danke auch für diejenigen, die heute zum ersten Mal diesen Schritt gehen. Sei du mit ihnen, Herr Jesus. Danke dir, dass ein neues Leben beginnt, ein Leben mit dir. Du bist der Weg, du bist die Wahrheit und du bist das Leben, oh Gott. Und wenn wir auf dir gehen, dann haben wir alles, was wir brauchen. Danke, danke Jesus, dass du mit manch einem, der heute hier ist, einen neuen Weg beginnst. Amen.